Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Abgefahren-Podcasts und diesmal begrüße ich auch wieder Axel und Thomas. Herzlich willkommen hier in den verschiedenen Studios. Wo steckt ihr denn?
Hallo ihr beiden.
Hallo Jan. Ja, ich stecke natürlich am Niederrhein.
Aber wo steckst du genau, Axel? Du musst es schon ein bisschen präzisieren.
In der Dinette, genau.
Also ich stecke mal wieder ganz total langweilig und üblich im Arbeitszimmer in Gelsenkirchen, im wunderschönen Ruhrpott.
Ja, super.
Und ich Jan hat was Neues.
Genau, aus der Halbdinette senden. Da meine ist meine Premiere. Ich sende aus unserem Wohnmobil heraus und ich bin angebunden hier nur über LTE, über mein Mobile Phone. Und ja, wir schauen mal, wie das ist. Und das ist auch heute das Thema. Wir werden mal gucken, wie wir so unterschiedlich mit dem Internet in unserem Camper umgehen und was da alles so hintersteckt. Bevor wir damit aber starten, kommen wir nochmal kurz auf die Rückmeldungen, die wir so in den letzten Wochen bekommen haben. Axel, du hattest Rückmeldung bekommen von Mini und Sandy. Was gibt's denn da zu hören?
Ganz genau, die Mini hat uns geschrieben auf die Episode von unserem Bericht von den Dachzeltnomaden. Hallo ihr drei, ich habe mit viel Freude dieser Folge gelauscht. Es war ein toller Tag mit euch bei den DZN, Dachzeltnomaden. Vielleicht klappt es ja nochmal. Bin mal gespannt, wo es uns nächstes Wochenende hin verschlägt. Zu tun gibt es ja noch genug.
Das ist richtig.
Natürlich absolut recht. Genau.
Genau, wir hatten die beiden ja in der Episode erwähnt, die auch ein bisschen Inspiration für Axel und mich waren. Die haben das vor uns schon gemacht und die werden es auch nach uns weitermachen. Also die fahren da regelmäßig hin zum Helfen. Ganz, ganz großer Respekt an Mini und Sandy für den Einsatz, den sie da immer leisten. Und ja, es sind schon zwei ganz tolle Frauen.
Genau.
Und das hören Sie bestimmt auch
gerne. Sandy hatte mir auch persönlich.
Ja, ich hoffe.
Die Sandy hatte mir persönlich noch ein bisschen was geschrieben und war auch sehr zufrieden mit der Episode und haben das sich ja gerne angehört. Freut uns
ja,
natürlich.
Ja, sehr schön.
Ja. Ja, dann hatten wir noch einen Kommentar auf der Webseite zu unserem beziehungsweise eurem Wurstfänger von Matthias, wenn ich das hier richtig sehe. Und er sagt, super Idee, aber klappt das auch für Frauen und Kinder? Und die Frage gebe ich jetzt mal an euch weiter, weil ihr benutzt den Wurstfänger ja.
Genau.
Wurstfänger, nicht Wurstfinger.
Mann. Wow. Was ein Buchstabe so ausmacht.
Absolut.
Kopfkino.
Ja, also wir haben das auf der Webseite chronologisch genauso beantwortet, wie wir es vielleicht jetzt eben hier machen, weil die Anforderungen an Axels Anwendung und an meine Anwendung ein bisschen anders sind. Also ich kann nur davon berichten, dass ich und meine Frau, andersrum, der Esel nennt sich immer zuletzt, also meine Frau und ich, dass das wunderbar klappt. Also auch bei meiner Frau klappt das wunderbar und die ist auch froh, dass wir das Ding mittlerweile haben und tausendmal erwähnt, also diese Autarkie und diese Reichweite mit der Toilette, die erhöht sich halt und diese Hygiene, also dass es ein bisschen geruchsneutraler alles vonstatten geht. Und nochmal so technisch gesehen, ich habe nichts anderes vernommen, als dass es also bei der Frau eigentlich auch wunderbar funktioniert. Und das Thema Kinder, wo danach der Matthias gefragt hat, das habe ich dann einfach mal an den Axel weitergegeben. Da wird der Axel jetzt noch mal ganz kurz was zu sagen.
Genau, also unsere Kinder sind ja mindestens 10 Jahre alt und da funktioniert das wunderbar. Bei ganz kleinen Kindern kann ich da nichts zu sagen, aber ich denke mal, alles, was man so in die Toilette kriegt, da funktioniert das ja auch.
Also
sollte dann auch mit dem Wurst.
Fürs Töpfchen wird das wahrscheinlich nicht sein.
Naja, das stimmt.
Genau.
Aber das steht ja wahrscheinlich eh dann daneben. Okay, ja, danke für euer Feedback. Das hatten wir, glaube ich, auch so auf der Webseite dann geschrieben. Ja, genau. Dann gab es noch ein Mail von Andreas.
Genau. Hat sich bei mir gemeldet, der Andreas. Das sind 4 Kinder, 2 Erwachsene und ein Hund. Also nochmal deutlich mehr als bei uns im Wohnmobil. Und hat unsere Episode von Stay Better gehört, war begeistert und hat sich direkt dort auch registriert und ist auf der Suche nach Inspiration wo man denn mal so hinfahren könnte, und hat uns gebeten, wenn wir irgendwelche Reiseberichte machen oder so, doch vielleicht auch ein bisschen auszuführen, was man denn da so machen kann, weil das natürlich allen hilft. Das fand ich einen guten Hinweis und vielen Dank dafür.
Ja, und dann haben wir noch die Gasprüfung mal angesprochen vor einigen Episoden. Und wir hatten mal überlegt, ob wir es selber erwähnen, aber der Camperstyle-Podcast, die geschätzten Kollegen haben da eine Episode drüber gemacht, und die können wir euch nur ans Herz legen, zu sagen, hört euch die mal an, auch wenn die sehr tief reingeht, aber da wird genau beschrieben, was dort passiert und wie man es macht. Und von daher halten wir uns da zurück und verweisen mit freundlichen Grüßen zum Camperstyle. Ja, und dann gab es noch das...
Genau, das Interview. Hast du es dir denn angehört? Mit Thilo und Dennis.
Ach so, das, Thilo und Dennis, ja, die waren echt gut. Die Moderatoren, die da waren, die... Nein, Spaß beiseite. Nein, es war ein spannendes Interview, zumal ich ja liebend gern auch dabei gewesen wäre. Und wie gesagt, das hatte ja damals nicht geklappt. Aber Interview war total spannend. Ich habe sehr intensiv zugehört. Und ich muss sagen, es war für mich... mega. Also ich habe auch von der Qualität her, das Equipment, was ihr da benutzt habt, alles zusammen, muss ich sagen, sehr berührende und sehr tiefgehende Folge für mich. Ich weiß nicht, wie es ihr Zuschauer empfunden habt, aber für mich war es extrem gut. Und ich war sehr froh, dass ihr das gemacht habt und neben euren Erfahrungen sozusagen auch mal die anderen Erfahrungen der Macher dahinter zu sehen und zu hören in dem Fall. Also ich fand es super spannend und danke, dass ihr das gemacht habt. Das war toll.
Ja, es war natürlich ein dankbares Interview, weil eben wir uns ins gemachte Nest gesetzt haben, also feinste Technik zur Verfügung hatten und natürlich selbstredende Gäste hatten. Also ja. Thilo und Dennis, die sind für sich schon sehr dankbare Gäste, weil sie halt sehr viel erzählen können, ohne dass man viel nachfragen muss. Und mal abgesehen davon gibt das Thema, ich glaube, das ist ja so aus denen herausgesprudelt. Das gab so viel her, dass man da ja viele Informationen in dieser Zeit bekommen hat, die
auf jeden
ganz,
Fall.
Ganz, ganz interessant waren. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank dafür, also an der Stelle. Gut, kommen wir zu unserem ersten kleinen Thema, bevor wir ins Internet gleich einsteigen und das Internet leer saugen. Axel, du hast was gefunden, was die Fiat-Pannenhilfe angeht. Ich meine, die meisten unserer Autos bestehen ja aus Fiat-Autos und auch die sind Technik und Technik kann auch mal kaputt gehen. Axel, was hast du denn da gefunden im Detail?
Ja, also mein Ducato ist jetzt 2 Jahre alt geworden und dann endet ja die Gewährleistungsphase sozusagen. Und ich habe mich auf die Suche gemacht, weil ich doch so das Abschleppen oder so, also liegen bleiben und dann abschleppen, stelle ich mir doch recht kostenspielig vor. Insbesondere wenn man ein bisschen weiter wegfährt vielleicht. Und da habe ich mich ein bisschen umgeguckt und war bei verschiedenen Automobilclubs gelandet. Also nicht nur bei dem großen Gelben, den man ja so kennt. Sondern da gibt's auch so kleinere orangefarbene oder auch rote, rot-gelbe. Da kostet aber für eine Wohnmobil-Jahresversicherung, sag ich mal, ist es ja letztlich, kostet doch deutlich über 100 Euro. Und da bin ich dann über Fiat Easy Drive Plus Camper gestolpert, was man also einfach bei Fiat abschließen kann, beim Fiat-Händler. Und das kostet 40 Euro pro Jahr, also 39, um ganz korrekt zu sein. Mhm. Man muss dann eine Wartung beim Fiat-Händler durchführen lassen. Also ohne das erlischt die. Gut, ich denke, das machen die meisten am Anfang zumindest sowieso. Und man kann nicht mehr an Rallyes teilnehmen. Das hat mich ein bisschen, da habe ich länger drüber nachgedacht, ob ich es überhaupt abschließen soll.
jetzt muss man natürlich suffisant die Frage stellen, an Rallyes heißt, darfst du nicht mehr mit deinem Wohnmobil zu einer Rallye fahren?
Nee, die meinten schon die aktive Teilnahme. Die meinten die Teilnahme. Fand ich auch lustig irgendwie. Aber gut, es gibt ja auch vielleicht Allrad und so. Ist ja egal. Ihr wisst, was ich meine. Also ich fand das auf jeden Fall eine gute Alternative und habe das für uns abgeschlossen. Okay. Da sind Leistungen drin, die vergleichbar sind. Also man hat die Pannenhilfe, das Abschleppen. Man kriegt eventuell ein Ersatzfahrzeug gestellt, eventuell eine Übernachtung und auch der Rücktransport, also von einem selber, ist damit abgedeckt. Genau, also 24 Stunden, das ist die gleiche Rufnummer, die auch am Anfang ist, also in den ersten 2 Jahren ist es ja immer inkludiert Da ändert sich dann nichts.
Ja, dann hoffe ich mal, dass du das nie in Anspruch nehmen musst, weil ja, dass du das umsonst, nein, umsonst bezahlst du es ja nicht, aber dass du das sinnlos
doch irgendwie umsonst
das wünsche ich dir, ja. Sinnlos, das wünsche ich dir an der Stelle.
Es ist immer ganz interessant. Ich habe jetzt auch einen kurzen Moment überlegt. Also wir haben es aktuell so, ich bin nicht mehr beim Gelben Engel, war ich jahrelang, aber muss dazu sagen, ich fahre ja einen Firmenwagen privat und von da hat sich das irgendwann für mich eigentlich nicht mehr gelohnt, weil da immer von den Leasingfahrzeugen eigentlich immer eine Abdeckung dabei ist. Aber ich habe über unsere Kreditkarte, ich habe so eine, jetzt soll jetzt nicht überheblich klingen, aber so eine Goldkreditkarte von der Sparkasse, und da ist tatsächlich auch ein Pannenschutz mit drin, auch wirklich bis 3,5 Tonnen. Also ich habe das schon gecheckt, ob das auch für Campingfahrzeuge funktioniert. Das funktioniert. Auch im Ausland, auch mit Abschleppen. Aber man müsste jetzt wirklich die einzelnen Leistungen tatsächlich nochmal genau vergleichen. Ne? Wo ist vielleicht bei dem einen mehr drin als beim anderen? Wo ist vielleicht eine Lücke? Also wie du schon gesagt hast, bei dir steht jetzt hier auch drin Ersatzfahrzeug, Übernachtung, Rücktransport. Muss man natürlich im Einzelnen mit seinen Leistungen, die man da jetzt vielleicht bei seinem aktuellen Anbieter hat, mal vielleicht vergleichen.
Das ist ein super Hinweis. Wir machen mal einen Link in die Shownotes, dann könnt ihr das selber nachgucken.
Ich habe noch einen ganz anderen Weg gemacht. Wir haben beim Kauf des Fahrzeuges quasi die fünf Jahre, also sprich 3 Jahre on top dazu gekauft.
Ah, das ist eine Garantieverlängerung.
Hat das was aber mit auch Pannen? Inklusive, ja, auch mit Pannen und Abschleppen. Okay. Und da sind so ein paar Sachen mit drin. Ich muss das nochmal genau gucken, inwieweit das vergleichbar ist. Das werde ich vielleicht für die nächste Sendung nochmal vorbereiten.
Aber ist ja eine schöne Alternative, die der Axel uns da vorgeschlagen hat.
Ja, ich glaube nur, dass wenn ich diese 39 Euro sehen, dass man uns übers Ohr gehauen hat, glaube ich. Ich muss das aber nochmal checken. Ich möchte das jetzt gar nicht so in die vertiefen, bevor ich da irgendwas Falsches sage an der Stelle.
Aber ganz kurz, also man muss die Ersatzteile selber zahlen. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass da die Reparatur an sich mit drin ist. Ne? Das ist keine Reparatur oder Garantieverlängerung oder sowas. Ne?
Ja.
Gut.
Okay.
Jan, wir haben Bücher zugeschickt bekommen.
Haben wir, ja. Grüne
Bücher. Und warum eigentlich zwei? Also es gibt einen Teil 1 und einen Teil 2. Wir reden im Übrigen von den AXI-Büchern. Wir werden da später im Verlauf dieses Jahres sicherlich noch intensiver drauf zu sprechen kommen. Wir wollten es nur mal andeuten, dass wir diese Bücher haben und dass wir sie mal für euch da draußen mal testen, ob sich das lohnt. Es geht um die Campingcard AXI, ist kurz beschrieben eine Vergünstigungskarte für Stellplätze, Wohnmobilplätze
und Campingplätze.
Campingplätze, genau. Und das ist ein Verzeichnis in Form von eben zwei Büchern und einer App, die dann auch entsprechend man dazu laden kann. Und da kann man sich dann entsprechende Campingplätze europaweit raussuchen und sich da eben Vergünstigungen beziehen. Genau,
wobei AXI natürlich damit zieht, zu sagen, wir haben in der Nebensaison, und damit haben sie, glaube ich, angefangen mit den Campingplätzen, extrem günstige Preise. Wenn ich mich recht entsinne, haben sie in den letzten Jahren immer so Preise um die 16 Euro gehabt für zwei Personen, Campingfahrzeug, Nebensaison, großer Campingplatz. Jetzt ist es inzwischen ein bisschen aufgeteilt. Wir benutzen das aktuell für die Planung, was wir denn in den nächsten Wochen und Monaten denn so mal tun, um mal zu gucken, was neben der Saison, also sprich außerhalb der typischen Ferien, die Campingplätze dann anbieten, beziehungsweise um dort an die vergünstigsten Preise zu kommen. Ja. Das klingt erstmal absolut cool. Sind auch etliche Plätze drin und wenn man in der App guckt, findet man die auch ganz gut. Im Buch, mein erster Eindruck war, das ist unübersichtlich. Ich glaube, da muss man sich erstmal reinfuchsen. Ich habe angefangen, über die App zu suchen, in welche Richtung ich will und wo ich dann gucken will, welchen Platz ich dann wirklich anfahren möchte, um dann zu sehen, jo, das ist der Preis von X. Der ist dann so ein bisschen gestaffelt, ich denke, je nach Platz und nach Ausstattung. Ansonsten halt eine schöne Möglichkeit, um ein bisschen Geld zu sparen und diese Plätze zu fördern, die sozusagen da zusammenführen.
Ich finde sowas,
das ist die Message, die auch sagen.
Vielleicht noch einmal abschließend, ich finde sowas aber trotzdem auch immer Inspiration pur, also auch das Buch. Ne? Ich habe es jetzt gerade in der Hand. Und wenn man da so das einfach so durch den Finger schnippen lässt, einfach die Bilder, da sind nämlich immer Bilder zu den Plätzen dabei, das ist ja auch Inspiration. Also wenn man sagt, oh Mensch, das sieht aber toll aus und dann wird es kurz beschrieben, Campingplatz direkt am an der Weser, 10 Minuten zu Fuß zur Stadtmitte und so weiter, dann ist es ja schon, ist schon eine Sache, wo man vielleicht mal aufmerksam wird auf Plätze, die man sonst nicht gefunden hätte. Aber wir werden das, wie gesagt, also, im Laufe des Jahres nochmal genauer beleuchten, wenn wir Erfahrung damit gesammelt haben.
Ich wollte gerade sagen, die Erfahrungen sind bei mir ja quasi null. Nein, sie sind null, weil bis jetzt haben wir nur geplant und haben noch nichts wirklich gebucht. Das heißt, wir werden dann mal sehen, was das Jahr so bringt und wie weit wir in der Nebensaison diese Sachen dann auch nutzen werden, beziehungsweise die als Inspiration nehmen, wie du gerade sagtest, dass wir selbst in der Hauptsaison vielleicht den einen oder anderen Platz mal anfahren, den wir sonst vielleicht nicht gefunden hätten. Ja, ganz genau. Axel, wie schläft sich's denn in deinem WOMO?
Ja, ich habe aufgerüstet, da sprichst du drauf an. Und zwar habe ich ein Froli-Bettsystem nachgerüstet. Das ist ja recht bekannt und auch schon vielfach vorgestellt worden. Da gibt es viele, viele YouTube-Videos zu, wie man das macht und was dann passiert. Ich bin da sehr zufrieden mit. Ich habe jetzt 2-mal da drauf geschlafen. Ist natürlich noch nicht so die ultimative Erfahrung, aber ich hatte es durchaus schon so, dass ich sonst schon mal so etwas mit leichten Verspannungen irgendwie aufgewacht bin. Und das war jetzt bei den beiden Malen, wo ich es jetzt gemacht habe, nicht der Fall. Aber Langzeiterfahrung kommt dann nach den nächsten Urlauben.
Vielleicht mal einmal für die Hörer, die jetzt da gar nichts mit anfangen können. Also es handelt sich um ein System, ich nenne es einfach mal so ein tellerförmiges System. Was, jetzt musst du es mal einmal sagen, ersetzt man damit die das Lattenrost oder hast du es draufgeschraubt? Also wie macht man das?
Nee, also da hatte ich auch ein bisschen Schiss vor und habe das deshalb auch eine Zeit lang zurückgestellt, weil wir eben Lattenroste haben. Also wir haben ja eine Garage hinten und da so ein Querschläferbett und da sind komplett Lattenroste drunter, aber die Qualität der Lattenroste ist jetzt vielleicht und der Matratze in Zusammenhang, was weiß ich, also war auf jeden Fall nicht überragend, sagen wir es mal so. Froli bietet dann so eine Matte an, das ist wie so ein, sieht so ein bisschen aus wie so ein Kaninchendraht, aber aus Kunststoff, so dass es auch weiter gut belüftet wird. Und das legt man da drunter, macht es fest, dass es nicht verrutscht, so mit Kabelbindern oder so an den Lattenrosten. Und dann legt man dieses Froli-System da drauf. Das ist, wird so zusammengesteckt, geht auch ruckzuck, also ich sag mal, mehr als eine Stunde braucht man da nicht für. Wird so zusammengesteckt und dann kommen da diese Federelemente, werden da so draufgedreht, wie du das schon beschrieben hast. Und die sehen so ein bisschen trichterförmig aus. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier vielleicht ein bisschen schwer zu beschreiben. Es gibt auch unterschiedliche Elemente, die etwas weicher, etwas härter sind und so. Es gibt auch ganz unterschiedliche Froli-Systeme für Leute über 100 Kilo und für Leute, die besonders schmalen Aufbau brauchen.
Kurz, damit man sich das vorstellen kann, wie groß die sind, wie viele, weißt du die Anzahl, wie viele hast du jetzt für euer Bett?
Ja, in einem Karton sind 60 Stück, das ist gedacht für ein Bett.
Ungefähr vorstellen, wie viel das sind und wie die angeordnet sind, ja.
Und die werden auf, wird eben vorher so ein Kreuzsystem zusammengeklipst und da werden die dann drauf gemacht. Das heißt, vier Dinger sind, glaube ich, 28 mal 28, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also 28 mal 28 Zentimeter sind 4 Stück, die man jetzt so im Quadrat hat. Und ich habe deutlich weniger verbraucht, als ich gekauft habe. Und ich überlege jetzt noch im Alkoven das nachzurüsten, weil es dann halt auch im Alkoven super unterlüften würde. Also im Moment ist es ja so, dass das im Alkoven gibt's auch Lattenroste. Naja, aber das ist halt maximal 1, 2, 3 Zentimeter hoch. Und da lüftet es natürlich nicht vernünftig drunter. Und mit diesem System wird das Ganze nochmal 4 Zentimeter höher kommen. Da würde ich die Lattenroste wegmachen. Und dann hätte man da vielleicht auch eine vernünftige Unterlüftung, so dass es auch so gegen Schimmel und so. Ich mache da ja mal jetzt was drunter dann, aber könnte man sich dann vielleicht sparen.
Nochmal, ich habe es vielleicht nicht richtig verstanden jetzt. Hast du es auf die Lattenroste gelegt oder die Lattenroste weggenommen und dann auf die Lattenroste? Okay, danke.
Auf die Lattenroste kommt dieser Kaninchendraht.
Und dann das andere drauf. Alles klar.
Genau, es ist kein Draht.
Das haben wir jetzt nicht ganz.
Genau. Naja, ist ja gut, dass man mal nachfragt.
Ja, nur um es nochmal zu sagen. Wenn wir uns treffen, schaue ich mir das mal an.
Schlafen wir mal zusammen.
Also wenn du mich lässt, schlafen wir zusammen in einem Bett. Ja, das müssen wir unsere Frauen mal fragen, ob die das zulassen. Gut, ja. Cool, ja, schöne Aufrüstung. Thomas, du hast auch was aufgerüstet. Ich plane was aufzurüsten. Es geht um Schutz im Wohnmobil vor ungebetenen Gästen. Ich denke, darüber werden wir demnächst mal vielleicht eine eigene oder zumindest einen großen Teil einer anderen Sendung machen, um auf das Thema einzugehen, oder?
Genau. Nur damit ich nicht so als derjenige hier dastehe, der nichts gemacht hat, ja. Also ich habe auch was gemacht. Und mir lag das eigentlich am Herzen, weil ich habe mir auch schon viele Gedanken gemacht, oftmals zum Thema Sicherheit im Wohnmobil, also Diebstahlsicherheit, aber auch Sicherheit, wenn ich mich im Mobil befinde. Im Idealfall hätte ich gerne eine Alarmanlage, bin ich ehrlich. Aber die ist mir einfach zu teuer. Und das Problem bei einer Alarmanlage für mich ist, wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, wie lang wir dieses Mobil fahren. Und wenn ich mir dann eine Alarmanlage für 2000 Euro einbaue, die ist dann auch schwer wieder auszubauen. Also zumindest nicht, nicht ohne viel Aufwand. Und so bin ich erstmal nur, also über diverse Kastenwagenforen auf ein System gestoßen, was ziemlich viel Anklang gefunden hat, weil es so einfach wie genial ist, wie ich finde. Es geht einfach um die Sicherung der Ducato-Türen, also Fahrer- und Beifahrertür. In meinem Fall jetzt, also man kann verschiedene Dinge bestellen, in meinem Fall auch noch die Schiebetür beim Kastenwagen und die Hecktüren, die man einfach durch Montieren von gewissen Metallelementen, sage ich mal, die extra dafür angefertigt wurden und angepasst sind, die montiert man und da hängt man dann eine Kette in quasi die Gurt, in den Gurtauffang, also da, wo der Gurt befestigt ist beim Fahrzeug, ein. Das ist schwer zu beschreiben, nur mit Worten. Aber es verhindert
das einfach. Das können wir vielleicht auch dann mit Bildern.
Genau. Es verhindert einfach, dass jemand die Tür aufbricht und die Tür aufkriegt. Der macht sie wahrscheinlich kaputt, aber er kommt erstmal nicht ins Fahrzeug, weil die Kette das verhindert. Mir geht es da auch, das habe ich eben auch schon im Vorgespräch dem Axel, mir geht es tatsächlich, ich bin da so ein kleiner Schisser, geht es auch darum, dass, wenn ich dann wirklich mal irgendwann irgendwo frei stehe und so, dass nicht unbedingt einer reinkommt, wenn ich gerade drin liege. Das ist mir fast noch wichtiger. Das soll auch schon passiert sein. Und da habe ich nur gar keinen Bock drauf. Und ich kann jetzt halt hinten auch die Flügeltüren sichern. Und es ist für gut 100 Euro, sage ich mal, ein einfaches, aber wirksames Ding, um da so ein bisschen Einbruchshemmung
wenn es dir ein gutes Gefühl gibt und du besser schlafen kannst, ist es die 100 Euro allemal wert.
Genau. Von dem gleichen Hersteller.
Ich habe auch ein paar Sachen.
Genau, von dem gleichen Hersteller gibt es auch dieses berühmt-berüchtigte Prickstop, was verhindert, dass man da mit dem Schraubendreher unter der Klinke beim Ducato eindringt und da die Tür einfach aufhebelt. Ich glaube, der Jan, der nickt, der ist auch nicht abgeneigt.
Kommt.
Genau.
Kommt.
Das habe ich noch nicht bestellt. Da war ich noch ein bisschen faul, das einzubauen. Aber vielleicht werde ich das noch nachrüsten. Aber wie gesagt, da machen wir vielleicht mal ein extra Thema draus. Da kann man ja dann ganz doll abschweifen Richtung Alarmanlagen und was es da nicht noch alles gibt. Das können wir gerne dann mal angehen. Vielleicht so holen wir uns dann Experten mit ins Boot. Oder vielleicht hört jemand zu, der was dazu zu sagen hat. Also dann immer her damit. Okay.
Gute Idee. Ja, sag mal, wir wären nicht verbunden, wenn wir nicht irgendwie ein Internet hätten, oder?
Korrekt.
Ja, dann wäre das jetzt ganz schön schwer heute, ne?
Dann würden wir vielleicht in irgendeiner Dinette oder Halbdinette zusammensitzen müssen.
Zusammen, das hätte auch einen gewissen Charme, ne? Mal wieder zusammensitzen und mit einem oder mit drei Mikrofonen zusammen was hier aufzunehmen.
In einer Dinette haben wir es noch nicht geschafft, aber das werden wir auch noch mal irgendwann machen. Wir haben es schon mal an der LAN draußen gemacht, auf dem Campingplatz. Das fand ich sehr cool.
Stimmt.
Aber vielleicht
unter der Markise. Doch, Thomas, ist auch wir beiden, wir haben schon in der Dinette
aufgenommen. Wir beide haben in der Dinette aufgenommen, an der A. Korrekt?
Na super.
Aber haben wir es denn auch veröffentlicht?
Ja, dann macht ihr die Sendung alleine weiter, ihr kennt das ja. Nein.
Aber jetzt also haben wir die Überleitung zum Internet kaputt gemacht.
Genau, ihr habt die voll kaputt gemacht. Genau, also Internet im Womo. Wir drei sind ja jetzt unterschiedlich angebunden. Thomas sitzt zu Hause, Axel sitzt zwar in seiner Dinette, aber bist angebunden wahrscheinlich über Kabel direkt an dein Hausnetz, ne?
Genau.
Wie üblich. Ja, und ich hänge tatsächlich hier auf dem Funknetz, das heißt, ich habe Internet im über Funk, in dem Fall im Moment über mein Handy, gehe damit raus, damit wir hier miteinander reden können. Und ich sag mal, es gibt ja verschiedene Gründe, warum man Internet im Fahrzeug brauchen könnte. Kiddies brauchen es vielleicht mehr als wir. Und es gibt Leute, die machen sogar Digital Detox und löschen Apps, um sich mal einfach einen Monat auf andere Dinge zu konzentrieren. Und trotzdem brauchen wir ab und zu Internet. So, jetzt haben wir einen Spezialisten sogar mit in der Runde. Es gibt einen Kollegen hier unter uns, der hat sogar ein Buch geschrieben über Netzwerke. Habe ich gehört. Ich habe es noch nicht in der Hand gehabt, aber ich habe davon gehört.
Und ich habe keine Signatur davon in meinem Exemplar. So eine Schande.
Also, da musst
so,
du noch damit mal, ist jetzt schon klar, wer unser Fachmann hingehen. Heute ist.
Aber ich brauche mich nur nach hinten lehnen und habe das Buch PC-Netzwerke in der Hand. Das soll keine Werbung sein. Ja,
sehr gut.
Aber
sehr gut.
Der Axel ist
mit Autor. Das darf ruhig Werbung sein. Axel hat sich so viel Mühe gegeben.
Mit und
das
Autor darf sich eines wirklich epischen Werkes zum Thema Netzwerktechnik. Ja, genau. Wir haben einen Experten hier in der Runde.
Ja, wir haben noch einen Experten in der Runde, denn es gibt einen von uns, der durchaus öfter was mit Mobilfunk macht. Und zwar beruflich.
Das stimmt. In der Tat.
Nämlich der Thomas, der sich eben mit Mobilfunk gut auskennt. Und ich denke mal, zusammen sollten wir das Thema wohl gut gewuppt kriegen, was die technischen Part angeht. Und ja, das Spannende bei mobilem Internet ist ja, dass es immer auf Funktechnologie basiert, egal ob das jetzt WLAN ist oder eben LTE oder 5G Mobilfunk. Eine Sache ist ja bei diesen Sachen immer wichtig, das kennt man vielleicht auch von zu Hause, dass ab und zu das WLAN irgendwie schon mal hängt oder so, je nachdem wie viele Nachbarn WLANs es gibt. Und wenn dann derselbe Frequenz benutzt wird, gibt es eben Störungen oder kann es zu Störungen oder so kommen? Denn es ist einfach Physik. Also auf einem Kanal einer Frequenz kann immer nur einer gleichzeitig senden. Viele können zuhören, also ähnlich wie in einer guten Gesprächsrunde. Es kann einer reden, viele können zuhören. aber viele reden, das funktioniert insbesondere bei Computern nicht so gut. Genau. Und das wäre schon mein erster Punkt, nämlich das Campingplatz-WLAN. Ich weiß nicht, Jan, wie oft hast du schon gutes Campingplatz-WLAN in der Hauptsaison, ich muss es dazu sagen, in der Hauptsaison gefunden? Ja, so geht's mir auch.
Ja, genau. Ich erinnere mich an einen Platz, da waren wir auch alle drei, und zwar in der Pfalz.
Ich sprach von gut. Also gut. Ich sprach nicht über Detox, sondern ich sprach über gut. Also ich meinte guten Empfang und deutlichen Durchsatz. Aber,
Und ich bin auch im falschen Kapitel, weil das war Mobilfunk, der da auch
gerade sagen.
War. Also auch nicht war. Nein, sorry, genau. Ich war im falschen Film.
Also da waren wir komplett verloren.
Um die Frage zu beantworten, da waren wir ganz raus, ja. Nee, um die Frage zu beantworten, Campingplatz WLAN, no. No way. Entweder teuer und schlecht oder billig und schlecht, aber nie gut.
Aber interessant, ich muss direkt einhaken. Axel hat zwar jetzt eingeschränkt auf in der Hauptsaison, ich bin natürlich jetzt ausnahmslos in der Nebensaison unterwegs und ich habe eben diese schlechten Erfahrungen nicht gemacht. Ich habe es auch gerade dem Axel schon vorgeschlagen. Ich habe tatsächlich Fußballspiele darüber geschaut. Das war gar nicht schlecht. Also das könnte natürlich schon auch ein großer Unterschied sein. Ne?
Genau, das ist ja das Spannende bei uns, dass wir unterschiedlich unterwegs sind. Und in der Hauptsaison muss man einfach mal kurz nachdenken, auf einem Campingplatz mit 300 Plätzen sind so, sagen wir mal, roundabout 600 Leute in der Hauptsaison, weil da alles belegt ist. Das ist dann bei Thomas schon nicht so in der Nebensaison. Da ist nicht unbedingt jeder Platz dann belegt. Das ist natürlich so, 600 Leute haben wahrscheinlich so um die 800 Geräte, ja. Wenn wir jetzt mal
unglaubliche Zahlen,
wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, ein sehr gutes DSL, also was 250.000 wird man da wahrscheinlich zu sagen, also 250 Megabit im Download bietet, wenn wir das mal durch 800 teilen, die 250 Megabit, dann kommen wir bei 300 Kilobit raus und das entspricht dem Edge-Mobilfunk, ja. Das heißt, wenn dann alle gleichzeitig, ist jetzt vielleicht nicht
das
fair gerechnet.
Ich wollte gerade schon ein bisschen einhaken. Also du kannst natürlich jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder Campingplatz-Benutzer oder der dort steht, zur gleichen Zeit mit voller Wucht das Netz auslastet. Ne?
Nee, aber 300 Kilobit, würde ich mal fast sagen, lastet jedes Gerät fast schon jederzeit aus. Also irgendwann ist immer eine App, die da gerade Wetterprognosen im Hintergrund
aktualisiert, Podcasts. Auch nicht jeder Gast ist immer auf dem Campingplatz. Ne?
Also sind richtig. Aber das merkst du schon sehr, sehr stark. Und ich sag mal, auch wenn 600 Kilobit sind, hast du da keinen Spaß mit. Also da streamst du gar nichts mehr. Und auch die Wettervorhersagen sind ja meistens so Wetterkarten inzwischen oder sowas. Also es macht keinen Spaß. Also ich bin bei Jan. Aber also in der Hauptsaison, ich schränke das auch gerne darauf ein, ja, in der Hauptsaison kannst du mit Campingplatz-WLAN nicht viel anfangen, weil es einfach zu viel ist. Kommen dann noch dazu die Störungen vom WLAN an sich und so. Aber so eine dicke Leitung, also Gigabit oder noch mehr, hat ja keinen Campingplatz. Also das kann sich auch keinen Campingplatz leisten.
Interessant ist auch noch die Uhrzeit. Also wir haben es mal erlebt, dass wir irgendwie im WLAN waren. So, und mittags war total cool, konntest du alles machen. Und gegen Nachmittag kamen die irgendwie alle ja wahrscheinlich zurück und schmissen alle ihre Handys, Tablets, weiß ich nicht, Streaming-Portale an und es ging nichts mehr. Ja, Klassiker. Auf jeden Fall.
Genau. Ja. Okay, also wenn wir Campingplatz-WLAN weglassen können, dann müssen wir natürlich nach Alternativen gucken. Und ich würde vorschlagen, Jan, wir nehmen erstmal die die Alternative, die eher nicht in Frage kommt für die meisten von uns.
Gerne. Total spannendes Projekt. Ich hatte einmal vor, Fotos davon zu machen, als gerade eine neue Batterie von Satelliten in die Welt geschickt, in den Himmel geschickt worden sind, die quasi im Abendhimmel dann als Sternenstrahl wie so Kometen über den Nachthimmel zogen. Leider kamen dann Wolken und ich konnte mein Foto nicht machen. Aber es wäre genau über unserem Zuhause gewesen. Es wäre eigentlich ganz nett gewesen. Die Rede ist von Starlink, also den Satelliten, die versuchen, Internet dorthin zu bringen, wo es eigentlich extrem schwer ist, was hinzubringen. Mhm. Und ein nicht ganz preiswerter, obwohl preiswert ist ja relativ, aber ein nicht ganz billiger Spaß, drücken wir es mal so aus. Mhm. Weil der Preis ist es wert, wenn du sonst kein Internet kriegen kannst, ne?
Absolut. Aber neben dem Preis gibt es auch noch ein paar andere Nachteile, aber erstmal geht's los, dass du so eine spezielle Satellitenschüssel brauchst für Starlink. Die kostet $500, soweit ich das recherchiert habe. Und monatlich fallen da auch $100 an, was jetzt für den normalen Campingfreund, Freundin vielleicht auch ein bisschen üppig ist. Nur aber damit hat man natürlich überall Internet, ne? Da muss man keinen Mobilfunk mehr abwarten. Überall, wo die Gebiete die abdecken, hat man dann so 100 Megabit Internet ungefähr. Also das ist schon cool. Aber man sollte natürlich vorher auch einiges an Geld in Lithiumbatterien investiert haben, denn die ziehen ungefähr 100 Watt Strom bei 230 Volt. Das heißt, da muss die Lithium-Batterie schon eine gewisse Größe haben, damit man da am Tag ein paar Stündchen Internet machen kann. Ja. Und es soll wohl auch um die 10 Kilo wiegen. Also es kommt dann auch noch hinzu, bei Campern ja oft ein Problem.
Ja, ich glaube, es ist keine Camping-Alternative, oder?
Genau.
Ja, also sehe ich noch nicht.
Das sehe ich auch noch nicht. Ne.
Ist eine Alternative für Gebiete, wo es sonst wirklich keine Chance gibt, was zu kriegen.
Man muss auch vielleicht später dann noch unterscheiden, die Anwendungsbereiche. Es mag natürlich auch, und das ist ja auch Jans Lieblingsthema, Business Camping geben, wo es vielleicht echt extrem wichtig ist oder für selbstständige Leute, die unterwegs sind, die brauchen wirklich ein zuverlässiges und ein schnelles Internet. Ja. Als der Camper, der mit seiner Familie, ja, so what, dann geht halt mal nicht Netflix oder so. Dafür brauche ich mir dann aber nicht so ein teures System zuzulegen.
Dann darf man mal wieder miteinander sprechen,
so, ist auch schön. So sieht's aus. Genau. Also es muss im Rahmen bleiben, das Verhältnis muss stimmen. Ja.
Ja. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Ich meine, es gibt Leute, die möchten das vielleicht machen, aber ich denke, wir sind uns da sehr ähnlich an der Stelle. Ja, dann kommen wir zum, ich sag mal, wahrscheinlich meistgenutzten Feld, dem klassischen Mobilfunk. Thomas, was gibt's denn da für Standards?
Ja, also
welche Standards reparierst du regelmäßig? Ja,
es ist ganz spannend. Also ich habe tatsächlich vor 20 Jahren angefangen, da gab's nur 2G. Also das gibt's eigentlich heute auch noch. Das ist also das Mobilfunknetz, was eigentlich nur noch zum Telefonieren geeignet ist und zum SMS-Versenden. Später kam ja dann UMTS dazu, 3G, umgangssprachlich genannt. Das wird mittlerweile zumindest bei uns im blauen Netz, somit habe ich quasi gesagt, für welches Netz ich arbeite, wird es tatsächlich oder ist schon komplett abgeschaltet, weil die Frequenzen gebraucht werden für die neueste Mobilfunkgeneration 5G. Also diese dritte Generation ist abgeschaltet. Und gang und gäbe, womit wir eigentlich tagtäglich, die meisten von uns arbeiten, ist ja tatsächlich die vierte Generation, die dazwischen liegt. Das ist LTE. Und das ist das, womit die meisten Menschen heutzutage im Internet surfen mit ihren mobilen Geräten. Nochmal, 5G läuft ja mittlerweile auch schon, die neueste Generation, und Kunden können es auch schon nutzen, wenn sie 5G-fähige Endgeräte haben. Da kommt man natürlich in Geschwindigkeitsbereiche, die keine Wünsche mehr übrig lassen, also wo man wirklich schon schneller unterwegs ist als in manchem DSL-Haushalt. Das ist super interessant, wenn es dann wirklich ganz, ganz schnell sein soll. Aber nochmal, 4G reicht für einen Normalgebrauch aus. Damit kann man auch schon streamen, damit könnte man schon Netflix schauen und ja, das berühmt-berüchtigte LTE.
Da sind mehrere hundert Megabit möglich, ganz ne? Genau. Also das muss man einfach sagen.
Genau. Bis also zu 300 Megabit so sollten möglich sein, auf jeden Fall. Je nach Zellengröße oder je nach Zelle, die man da erreicht, das hängt immer so ein bisschen davon ab, in welchem Abdeckungsbereich man sich da gerade befindet und in welchem Netz. Manchmal hat man halt mit dem einen Netz an diesem Ort mehr Glück als mit dem anderen Netz. Das hängt immer davon ab, wo der nächste Mobilfunkort oder die nächste Mobilfunkstation ist.
Und wie die angebunden ist.
Und wie die angebunden ist, genau. Ja.
Aber wenn wir es jetzt nochmal vergleichen von meiner Beispielsrechnung von vorhin, da hatte ich gesagt, also guter DSL-Zugang vom Campingplatz, 250 Megabit, ja, so. Jetzt reden wir über 250 Megabit für mein Handy.
Für dein eigenes
oder,
Handy. Ne,
das ist natürlich schon für meine eigenen 250 Megabit, exklusiv für mich, ist natürlich schon ein Unterschied. Und das heißt, wir vergleichen da jetzt, nehmen wir einfach mal 100 Megabit statt 200. Das wären dann 100 Megabit für mich selber oder 0,3. Und ich glaube, da sieht man schon ganz gut das Verhältnis zum Campingplatz WLAN. Auch wenn es vielleicht rechnerisch, Thomas hat schon gesagt, das ist nicht ganz korrekt gewesen, was ich gerechnet habe, aber es gibt auch Campingplätze mit 500 oder 600 Stellplätzen und so weiter. Also das kann man jetzt im Detail sich hin und her schieben, aber ein Megabit oder sowas, das ist einfach viel zu wenig. Damit kann man heutzutage nichts mehr anfangen. Ne?
Ja.
Oder 2 Megabit oder sowas. Das ist
2 Megabit ist weniger als der Mobilfunkstandard 3G, also UMTS, was es jetzt mittlerweile nicht mehr gibt. Das war schon langsam, aber das wäre ja noch langsamer. Ja.
Ja. Ja, und bei dem LTE, Thomas, da gibt's aber auch noch verschiedene Kategorien. Ne? Das ist auch nochmal wichtig. Da kommen wir dann gleich nochmal auch nochmal detailliert drauf, wenn wir auf ein paar Geräte eingehen. Aber ich habe das recherchiert, dass das ist eigentlich Geräte, die man heute findet, jetzt wenn wir an Mobilfunkrouter denken, also so portable Router, dass es da so mit Cat 4 ganz oft losgeht. Und da so sind ja, der Unterschied ist eben, dass dieses Cat 4 einen einzigen Carrier oder eine einzige Verbindung halten kann, während die moderneren eben mehrere Kanäle bündeln können.
Ja.
Und das so kommt dann auch die höhere Geschwindigkeit zustande. Also das ist jetzt nicht unbedingt, dass die Frequenz nur effizienter genutzt wird, sondern es ist eben auch so, dass mehrere Frequenzen gebündelt werden.
Korrekt.
Okay. Ja. Beim WLAN. Ja,
wie seid ihr denn angebunden, wenn ihr unterwegs seid? Lass uns doch mal ganz kurz so ein bisschen jetzt in die Praxis gehen. Wenn ihr unterwegs seid, und wir reden ja jetzt über Internet im Camper und nicht Internet zu Hause, wie haltet ihr denn Kontakt zur Außenwelt, zum Wetterserver? Thomas, erzähl.
Ja,
du lachst schon so.
Genau, das ist ja ganz spannend. Also ich bezeichne mich eigentlich schon als so ein bisschen auch Technik-Nerd. Klar, ich komme auch aus der Branche und ich habe auch zu Hause irgendwie alles, was mit Technik zu tun hat, zumindest vieles. Wenn ich unterwegs bin allerdings, muss ich sagen, das ist mir nicht ganz so wichtig. Ich brauche nicht diesen wahnsinnig dicken Internetanschluss, weil ich die Anwendung dafür nicht habe. Wir hatten es ja schon mal gesagt, also aufmerksame Zuhörer wissen, dass ich hauptsächlich mit meiner Frau alleine unterwegs bin, also ohne Kinder. Das heißt, wir haben nicht die Anwendung, also wir schauen schon mal per se, also wir schauen gerne Netflix hier zu Hause, wir schauen aber unterwegs beim Campen quasi null Netflix. Wir schauen halt kein Fern. Wir haben auch keinen Fernseher im Camper. Auch wenn ich manchmal einen Laptop mitnehme in den Urlaub und auch wenn ich mal ein iPad mitnehme, so stellen wir dann doch immer wieder fest, dass wir den, dass wir es eigentlich so gut wie gar nicht brauchen. Weil irgendwie die Tage sind ausgefüllt mit Wandern, Aktivitäten etc. Dann wird gegessen abends irgendwie und dann sitzt man zusammen. Meistens hören wir immer Musik im Camper. Das ist unsere Lieblingsbeschäftigung. Aber dann wird es nicht gestreamt, sondern kommt, ja doch, doch, es wird gestreamt tatsächlich. Aber Audio streamen benötigt halt auch nicht so wahnsinnig viel Internet, Bandbreite. Insofern brauchen wir nicht diese wahnsinnige Bandbreite und auch nicht viel Kapazität. Und mir reicht es aus, dass wir ja mit unseren normalen Handys klarkommen. Das heißt, wir schauen, dass wir unsere Apps oder eben unsere Anwendungen, die wir benötigen, auf dem Handy laufen haben, gegebenenfalls auf dem iPad. Und wenn ich auf dem MacBook was gucken muss, dann wird kurz ein Hotspot mit dem Handy erstellt. Ich meine, die meisten von unseren Zuhörern wissen, was das ist. Wir können es auch gleich gerne aber noch mal ein bisschen spezifizieren. Und wenn es mal hart auf hart kommt, und ich bin ja ein relativer Fußballfan, und es ist jetzt gerade mal Weltmeisterschaft so oder Europameisterschaft, was jetzt im vergangenen Sommer der Fall war, und ich möchte unbedingt ein Spiel der deutschen Mannschaft sehen, da muss ich halt ein bisschen improvisieren. Dann entweder probier's übers Camping WLAN oder ich erstelle mir tatsächlich einen Hotspot über mein Handy und lasse dann das iPad oder das MacBook irgendwie dann im Internet laufen. Und das reicht uns. Das ist also mehr Anwendungsfälle haben wir nicht. Ich arbeite nicht im Camper. Wie gesagt, wir gucken keine Filme und maximal streamen ein bisschen Musik. Ich mache auch keine großen Daten-Uploads oder Downloads. Ja, ich filme mit einer Action-Cam im Urlaub, aber ich lade das auch nicht irgendwie direkt irgendwo in eine Cloud oder sowas. Das wird lokal gespeichert und insofern, wir haben einfach nicht diese Anwendung. Und deswegen sind wir aktuell noch ohne Router, ohne Spezialtools irgendwie unterwegs. Nur unser Handy als Mobilfunkquelle beziehungsweise Mobilfunkfänger und Verteiler fürs Wohnmobil. Aber wir sind halt auch noch zu zweit unterwegs, ne? Wir haben da jetzt nicht noch mehrere Kinder dranhängen, die noch irgendwie was im Internet gucken wollen. Ja, das ist unser Anwendungsfall.
Ja, genau. Die mehreren Kinder, da sprichst du es so ein bisschen
genau,
an.
Genau, da gebe ich doch mal eine Staffel.
Meistens nehmen wir sie mit in den Urlaub. Also wenn ich schon mal im Wohnmobil arbeite, dann reicht mir das tatsächlich auch. Wobei es dann schon auch wichtig ist, Jan hat es vorhin angedeutet, dass man das Mobiltelefon auch an eine USB-Ladebuchse hängt, sonst ist nämlich ganz schnell Ende mit Akku. Mhm. Wenn man das nur ab und zu mal macht, ist das auch völlig okay und alles fein. Aber wenn du das jetzt ständig bereitstellen solltest darüber, dann wird es auch irgendwie ein bisschen dünner. Es hat ein paar Nachteile einfach. Mhm. Ich habe letztes Jahr, ein altes Handy benutzt als Hotspot. Also da habe ich einfach ein altes Smartphone genommen, habe da eine Karte des Anbieters Funk reingemacht, der unbegrenztes Volumen für, schlag mich, ich glaube, 1 € am Tag irgendwie ermöglicht. Muss man dann aber auch irgendwann kündigen, ansonsten ziehen die immer weiter Geld ein. Und ja, das hat so leidlich funktioniert. Und es hat mich aber nicht so richtig überzeugt. Und ich sag mal, diese Sache mit dem Hotspot funktioniert eben dann nicht. Unsere Kinder haben nicht alle einen Mobilfunktarif, wo sie jetzt Datenvolumen drin haben, weil die das mit 10 Jahren meiner Meinung nach auch nicht unbedingt brauchen. Ja, das sehen meine Kinder zwar anders, aber ich sehe das so, dass man das nicht unbedingt mit 10 Jahren braucht. Und insofern würde das dann auf meinen Router oder auf mein Handy gehen, so muss ich richtig sagen. Und wenn ich dann zum Klo gehe oder wohin auch immer und das Handy mitnehme, dann hätten die auch kein Internet mehr.
Ist das so weit weg? Achso, auf dem Campingplatz Klo.
Auf dem Campingplatz, wenn ich da jetzt irgendwo hinweggehe, dann nehme ich
auch. Axel fährt einen Liner, weißt du?
Der aufs Klo geht, genau, der ist das für Toilette.
Jetzt reicht nicht mehr.
Wie weit geht er denn weg?
Ja. Nee, ich meinte schon auf dem Campingplatz. Wenn man sich mal irgendwo wegbewegt, dann nehme ich das Handy ja mit. Oder wenn man irgendwie laufen geht oder Fahrrad fahren oder so. Das ist ja bei euch beiden kein Problem, weil ihr habt ja natürlich beide ein Smartphone und beide einen Datentarif und so. Da benutzt ja auch deine Frau nicht unbedingt dein Internet. Aber bei uns ist es eben ein bisschen anders. Mhm. Und ein weiterer möglicher Nachteil ist, den habe ich allerdings nur gelesen, getroffen hat er mich nicht, dass wenn man so einen Hotspot macht und bekommt einen Anruf, das hängt so ein bisschen davon ab, wie das technisch gemacht ist. Je nachdem, wie es gemacht ist, schaltet das Handy in das von dir liebevoll 2G-Netz genannte Netz um. Und dann ist Ende mit Internet.
Das können wir beim Jan jetzt eigentlich mal ausprobieren, oder?
Genau. Ist aber auch eher eine Sache der Vergangenheit, würde ich sagen, Thomas, oder? Also
das wäre jetzt ein Live-Experiment, den Jan anzurufen.
Thomas zuckt es in den Fingern.
Ja. Nein, also du hast recht.
Warte mal, rufst du mich auf meiner anderen Nummer an?
Also tatsächlich springen Handys gerne mal oder switchen gerne mal in den verschiedenen Mobilfunkgenerationen. Das stimmt. Also wenn du einen Anruf bekommst, kannst du auch gerne mal passieren, dass dein Handy auf 2G umspringt. Ob das jetzt nicht eigentlich unterdrückt wird, wenn du gerade einen Hotspot aufgebaut hast, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Bin ich jetzt auch ehrlich gesagt technisch überfragt.
Gelesen habe ich, dass es ein Problem sein soll. Aber ich denke, dass heute oft über LTE direkt telefoniert wird. Das heißt dann
Voice-over.
Mit E am Ende, Volte genau. quasi. Voice-over LTE, genau. Dann ist das Thema eh durch. Ja. Was ich aber noch habe, ihr habt ja Smartphones eines berühmten Obstanbieters. da gibt es ja keine Dual-SIM-Geräte, richtig? Also ihr habt eine einzige SIM-Karte.
Ich habe definitiv nur eine. Ich habe auch nicht gerade das neueste Modell, noch nicht. Ich muss mal wieder updaten. Aber stimmt, ich habe nur eine SIM-Karte, ja.
Genau. Bei dem weltweit führenden Mobilfunksystem kann man ja auch Smartphones mit mehreren SIM-Card-Slots kriegen.
Stimmt, bei meinem Diensthandy ist es so, ja.
Und kann dann auch im Ausland, wo ja die Datentarife meistens viel, viel günstiger sind im Sinne von Preis-Leistung. Also kommen wir vielleicht in den nächsten Episoden nochmal drauf. Für Frankreich habe ich das jetzt recherchiert, ja. Also 200 Gigabyte für ich glaube 20 € oder so. Das möchte man dann natürlich vielleicht auch gerne im Ausland nutzen und nicht seine mühsamen, weiß nicht, 5 Gigabyte, die man vielleicht so in seinem Vertrag hat. Da müsste man natürlich eine zweite Karte reinschieben können, ne? Und das geht dann halt eben nicht. Und ja, das waren so für mich die wesentlichen Nachteile von einem Handy. Und noch ein Nachteil, der mir bei diesem Handy aufgefallen ist. Jan hat es schon angedeutet. WLAN auf dem Campingplatz ist teuer. Genau so war es letzten Sommer auch. Man kriegt ja tatsächlich einen Voucher, der aber dann nur ein einziges Gerät zuließ. Das wird anhand der sogenannten MAC-Adresse gemacht. Das könnt ihr dann mal recherchieren, wenn ihr da Spaß dran habt. Auf jeden Fall, das ist auch ein Nachteil, dass man das WLAN dann nicht unterverteilen kann.
Mhm. Ja, jein. Wenn du dann so einen Router hast, also bevor wir gleich auf mein Thema kommen, was mein Anwendungsfall ist, so ein Router, der, wenn du den dann benutzt, um sich im Campingplatz WLAN einzuloggen, dann meldet er sich mit dieser einen MAC-Adresse an und der macht wieder eine Unterverteilung, zum Beispiel auf 10 Geräte. Mhm. Denkbare Anwendung.
Ja, aber das funktioniert nicht mit dem Handy.
Auch.
Das war jedenfalls, habe ich das mit dem Handy nicht hingekriegt.
Korrekt. Nein, mit dem Handy geht's nicht. Das stimmt. Ja. Das ist korrekt.
Also das Tethering, wie das oft beim Handy heißt, ne? Geht nicht, wenn du im WLAN bist, dass du das WLAN dann wieder weiter mit WLAN verteilst. Obwohl das technisch funktioniert.
Korrekt, ja. Genau. Unterstützt das nicht.
Gut, Jan, du wolltest sagen, was dein Anwendungsfall ist.
Genau, Jan ist dran.
Ah, wollte ich? Ja, okay, gut. Wenn wir dann zu viert fahren, kann es passieren, dass wir mal das ein oder andere streamen, weil wir doch das vielleicht, weil es bei uns zwei Leute gibt, die schon mal die ein oder andere Serie dann doch gucken und vielleicht nochmal gucken wollen. Also mit ein oder anderen zwei Leute meine ich mal die einen und mal die anderen. Also eher die Jungs mal zusammen was und dann mal die Mädels mal was zusammen. Aber das ist in der Regel nicht viel. Also wenn wir unterwegs sind, ist das mal ein Film oder mal eine Serie, so eine 45-Minuten-Serie, also nicht die Welt. Mein größter Datenfresser ist tatsächlich meine Fotografie. weil ich meine Daten oder weil ich meine Bilder tatsächlich dann entweder aufs iPad oder auf den Laptop ziehe, um dann mit Lightroom zu synchronisieren, damit ich die auf allen Geräten habe. Und dann kommt es halt dazu, dass diese Daten, und das sind quasi Rohdaten, also die Datenmenge ist nicht so ein JPEG mit 2 Megabyte, sondern wir reden bei mir über Bilder mit 35 Megabyte pro Bild. Die werden dann schon mal synchronisiert auf den Lightroom-Server, damit ich die dann auch überall abgreifen kann. Und das sind dann halt wirkliche Datenmengen. Und da reden wir wirklich über Mengen. Und deshalb habe ich auch einen Vertrag, der etwas größer ist. Und da gibt's bei so einen kleinen, ja, ich will es nicht Lifehack nennen, aber O2, also das blaue Netz, wenn du da einen normalen Datenvertrag hast oder einen normalen Handyvertrag hast, bieten sie dir kurz danach eine Partnerkarte an. Partnerkarte bedeutet auf einmal, dass du den normalen Tarif zu 50% kriegst. Das kannst du dann deinen Kindern oder sonst irgendwem geben. Und wenn du deinen Standardvertrag sozusagen ja mit 3, 5, 6, 8 Gigabyte heutzutage hast und nimmst dann einen Partnervertrag mit auf einmal 120 Gigabyte, dann liegst du gerade mal bei 22,50 Euro im Monat. So, und das ist das, was wir im Moment fahren. Und das nächste Upgrade wäre halt Unlimited, da wäre ich bei 29 Euro. Da sind wir bei dem, wie bei Funk, 1 Euro, was du so eben erzählt hast, Axel, 1 Euro pro Tag, dann bist du bei 30 Euro im Monat. Also vergleichbar an der Stelle. Aber ich bin auch unlimited und jederzeit. Klar, es sind 30 Euro im Monat, die muss man auch erstmal haben. Bei uns ist es halt so, und jetzt oute ich mich einfach mal, den kleinen Datenvertrag hat meine Frau.
Das ist das so. Wundert mich nicht.
Ist clever gelöst, ne? Nein, das wundert mich auch nicht. Nein, ihr reicht das aber? Sie sagt, sie kommt damit aus. Und wenn nicht, dann kriegt sie halt den Hotspot von mir. Das ist ja kein Thema. Von daher, da haben wir überhaupt kein Problem mit. Wenn es mal eng wird, schalten wir halt den Hotspot an und dann übers Handy. Und dann geht das schon. Was wollte ich gerade sagen? Ich war an dem Thema 120 Gigabyte. Ja, das reicht in der Regel für mich aus. Also jetzt diesen Monat waren wir relativ wenig weg. Ich habe gerade geguckt, bevor wir hier gestartet haben. Ich bin, glaube ich, bei 5 Gigabyte gewesen oder 4 Gigabyte. Intensives Surfen quasi während der normalen Geschichten, also so Freizeit und solche Sachen. Aber jetzt waren wir auch nicht unterwegs. Wenn ich jetzt wieder anfange zu reisen in den nächsten Tagen hoffentlich und mache Bilder und will die auch online dann unterwegs dann schon bearbeiten und auf diesen Lightroom-Server schicken, damit ich die synchronisiert und gebackupt habe vor allen Dingen, dann geht die Datenmenge natürlich sofort nach oben. Aber das ist so mein Anwendungsfall. Wir haben hier einen LTE-Router. Im Wagen, das ist ein relativ preiswerter, der ist jetzt auch schon, boah, lass mich nicht lügen, 4, 6 Jahre alt wahrscheinlich. Mhm. Und ich habe gerade aktuell vor dieser Episode, weil ich ja mobil stehe, mal einfach ein paar Tests gemacht und ich habe ein WLAN hier in der Nähe, wo ich drauf zugreifen könnte. Das hat ungefähr 4 Megabit pro Sekunde. Mein Hotspot macht gerade mal 2. Und wenn ich das Ganze über meinen blauen Tarif mache, wie Thomas eben so schön sagte, dann komme ich hier auf eine Downloadrate von 34 und eine Uploadrate von 25 Megabit. Also das sind schon Zahlen, die komplett unterschiedlich sind zu dem, was ich sonst hier mit dem kleinen Router mache. Mhm. Von daher ist das auch in der Regel die Lösung zu sagen, ich mache mein Handy als Hotspot auf, auch für die Kiddies. Die haben ja noch etwas kleinere Verträge. Wobei meine Tochter hat jetzt auch einen Partnervertrag gekriegt. Die hat auch relativ viel inzwischen.
Ist aber auch schon älter als 10, muss man ja sagen.
Ja, sie studiert gerade.
Genau.
Ja, sie ist älter. Genau. Nein, das macht schon Sinn. Und wir haben ihr jetzt auch also quasi über den Vertrag eine Partnerkarte zuschustern lassen, wo sie auch nur die Hälfte bezahlt. Und dann macht das echt Sinn. Also diese 120 Gigabyte, ganz ehrlich, mit 22 Euro, finde ich für mich oder für uns fair, ist okay, bin ich bereit zu zahlen. Also das ist immer die Frage, wie viel ist man bereit für solch einen Luxus zu bezahlen? Ja. Oder schränkt man sich ein? Und das Ganze gilt natürlich auch im europäischen Ausland. Schweiz war tatsächlich letztes Jahr ein Problem.
Ja.
Da habe ich mir dann eine Schweizer Karte bei einem Discounter besorgt, was etwas mühsam war, weil wir sind in die Schweiz eingereist, direkt den ersten Discounter angefahren. Die sagten dann, jo, okay, hier ist das Registrierungsformular. Dauert jetzt 2-3 Tage, bis sie dann aktiviert wird. Und ich so, schade. Dann habe ich da mal meinen, nicht Unmut, aber mein Bedauern ausgedrückt. Und dann sagte die Kollegin, ich schreibe mal drauf, dass das dringend ist, ob das vielleicht schneller gehen könnte. Aha. Ich meine, die hat da keinen Einfluss drauf. Das ist eine Filialleiterin gewesen, die mir diesen Vertrag da in die Hand gedrückt hat und sagte dann am Ende, ich mache das mal, ich probiere das mal. Ja, 4 Stunden später war ich on.
Okay.
Also von daher, alles gut. Hat funktioniert, war ein Discounter, der in Mülheim seine Zentrale hat, wo ich gerade stehe. Und von daher vielen Dank an die Stadt Mülheim, die diesen Herden damals groß gemacht hat.
Ja, ja, wo du es gerade angesprochen hast, natürlich das große Thema Roaming war natürlich ein großer Hindernisgrund. Wäre das gewesen für das, was wir heute tun mit unserem Hotspot und Handy? Und aber eigentlich gilt das eigentlich auch für mobile Router. Im europäischen Ausland hat man da noch bis vor gar nicht allzu langer Zeit relativ viel Geld bezahlt. Dank der Abschaffung dieses EU-Roaming sind wir da, zumindest braucht man da nicht mehr aufpassen. Mit einigen wenigen Ausnahmen, wie es der Jan gesagt hat. Schweiz muss man noch höllisch aufpassen. Das kann teuer werden.
Ich muss mich dringend erkundigen, was mit England ist.
Ja, das wäre nämlich auch die nächste Frage. Das
hat sich, glaube ich, geändert. Also es soll sich wohl, ich habe gelesen, dass sie
Brexit
dank Brexit. Ja. Die haben wohl gesagt, sie machen es nicht, aber sie haben es dann wohl doch gemacht. Es hängt aber sicherlich vom Tarif ab.
Ne? Da würde ich jedem Hörer definitiv nochmal dazu raten, wenn man in ein gewisses Land fährt, sicherheitshalber nochmal nachschauen, greift das Roaming, sonst gibt es nachher eine böse Überraschung.
Aber danke, dass wir heute drüber sprechen. Aber habe ich noch ein bisschen Zeit.
Genau, aber
ich habe übrigens noch SIM-Karten aus England, aus Irland, aus Griechenland, lass mich denken, und Dänemark. Die liegen noch bei mir im Schrank. So aus den alten Zeiten, wo ich dann damals diese SIM-Karten gekauft habe mit einem Datenvolumen, was deutlich besser war dann als irgendwelche Roaming-Gebühren.
Genau, das ist nämlich auch ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Man muss auch drüber nachdenken. Also ich brauche das Datenvolumen eigentlich nur für den Sommerurlaub, sag ich mal. Also nur, wenn wir wirklich längere paar Wochen unterwegs sind. Nur dann brauche ich das. Und deshalb bin ich auch zögerlich, da 24 Monate lang 30 Euro für zu bezahlen, wenn ich es dann im Prinzip nur in 2 Monaten davon brauche. Dann ist das nämlich finanziell schon wieder ein ganz anderer Schnack. Und diese Funksache kann man dann eben wieder kündigen, wenn man es nicht braucht. Und dann ist es wieder finanziell was anderes. Und das Gleiche gilt jetzt für, wenn man vielleicht überlegt, ich hatte dann schon mal so den Gedanken, naja, dann wechselst du in meinem Prepaid-Angebot von einem relativ geringen Volumen, was ich auch nicht anders brauche, weil ich viel Homeoffice arbeite und so weiter. Wechsle ich dann halt in ein höheres Volumen. Auch das muss man sich überlegen. Wenn man innerhalb von Deutschland unterwegs ist, macht das vielleicht Sinn. Wenn man ins europäische Ausland fährt, muss man das einfach nochmal recherchieren, weil es kann nämlich sein, dass man, wie ich gerade schon angedeutet habe, in Frankreich oder in anderen Ländern, gerade auch Spanien, für ein Apple und ein Ei ein irres Volumen kriegt, jetzt verglichen mit dem, was man in Deutschland für das Volumen zahlen würde. Also du hast gerade 30 Euro gesagt. Also wie gesagt, da kriegt man in Frankreich prepaid irgendwie 200, 300 Gigabyte. Ne?
Also, ja, also da bin ich eher so aufgestellt, auch wie der Jan. Ich habe also von Haus aus auch ein relativ hohes Volumen. Nicht so hoch wie der Jan, aber weil ich im Außendienst tätig bin, weil ich auch viel unterwegs bin und eigentlich von daher eigentlich dieses Volumen auch im tagtäglichen Leben brauche. Und dann partizipiere ich natürlich davon auch im Urlaub. Dann habe ich da meine 40 Gigabyte und das reicht mir vollkommen aus. Da komme ich dann auch in Spanien, Italien etc. komme ich dann gut über die Runden.
Ja. Axel, nur um deinen Punkt zu nehmen, wenn du sie nur 2 Monate nutzt, ist das ein anderer Schnack, als wenn ich sie, ich nenne es mal ganzjährig nutze, weil ich quasi durch meine Fotografie natürlich auch viel unterwegs bin und viel auch von unterwegs mache. Und dann ist es halt, klar, ich habe so Monate wie diesen, da habe ich jetzt gerade mal 5 Gigabyte im Moment weg. Heute vielleicht 6 dann mit der Aufnahme, die wir hier machen. Und dann war's das. Dann morgen ist der Monat dann zu Ende, dann ist gut. Aber ich habe auch Monate, wo ich wenig reise und trotzdem meine 60, 70, 80 Gigabyte benutze, weil ich halt andere Dinge darüber synchronisiere, die halt mein Hobby sind und manchmal letztendlich auch ein paar dienstliche Sachen da synchronisiere, wo ich einfach sage, scheiß drauf, ich nehme jetzt das Datenvolumen, ich muss es jetzt rauskriegen. Dann ist es so.
Ja.
Also da bin ich entspannt und deshalb ist es mir, und das ist der Punkt, es ist mir das selber wert. Und das ist ja mal der Punkt, was preiswert ist, das muss es einem wert sein. Ne?
Wollen wir denn mal so ein bisschen in die Materie einsteigen? Also ich kann da halt leider nicht mitreden, aber was wäre denn ein gutes Setup für eine Großfamilie à la Axel oder Vergleichbaren, um sich gut aufzustellen im Camper? Was kann man machen? Also ich habe natürlich auch schon viel in Berichten gehört von Routern, von Antennen etc. Was machen wir da? Was würdest du empfehlen?
Ja, also ich habe ja gerade schon gesagt, es ist bei uns eine beschränkte Nutzung. Ja, also ich werde das jetzt nicht, ich muss da nicht drüber arbeiten irgendwie tagtäglich oder so. Und dieses Feld ist extrem breit. Das heißt, es startet mit Routern für 50 Euro. Vielleicht findet man auch welche für 40. Ja, das ist dann vielleicht so die Klasse, die der Jan jetzt heute noch hat, im Prinzip so.
Genau.
Ist jetzt,
das war der Preis.
Bei ihm so 6 Jahre alt. Und Jan hat gerade schon dargestellt, das ist vielleicht vom Nutzungserlebnis nicht immer so, wie man sich es vielleicht grundsätzlich vorgestellt hat. Also kann aber funktionieren und kann auch gut und fair sein. Also, aber man sollte nicht zu viel erwarten vielleicht. Und das endet dann irgendwo bei mehreren tausend Euro mit einer Außenantenne und WLAN-Verstärkung und Außen-GPS-Antenne und Schnickschnack mit 5G-Technik. Das ist eine Riesenspannbreite und das muss natürlich dann letztlich ja irgendwo auch jeder für sich wissen, was es ihm, wie Jan schon gesagt hat, wert ist. Einen Unterschied gibt es jetzt nochmal. Wir müssen vielleicht nochmal darüber sprechen. Wir haben ein Wohnmobil, was komplett aus GFK ist. Also sprich, das ist alles Plastik, ja, um es so zu formulieren. Und durch Plastik geht Mobilfunk ziemlich gut durch. Ja. Jetzt hat der Thomas einen Kastenwagen, aber er hat oben
auch Plastik.
Auch Plastik, genau.
Ich habe ja nur noch mal für die Hörer.
Aber genau. Ist da nicht auch eine Aluschicht drin?
Oh, das kann ich dir nicht genau sagen, was da drin ist. Aber ich hätte auch gesagt, der Aufbau unseres MQH 600 von Weinsberg, um es jetzt noch mal, falls jemand googeln möchte, was hat denn der überhaupt da für ein Gerät? Ich hätte gesagt, ja klar, die Seiten hinten und so weiter, das ist Blech, aber obendrauf hätte ich auch gesagt, ist reinstes GFK, der Aufbau, also dieses Hochdach.
Ja. Aber wenn man jetzt im Prinzip ein Wohnmobil hat, wo noch im Prinzip Alu verbaut ist, also in den Seiten oder oben gar oder rundherum, dann hat man natürlich eine sehr starke Abschirmung und dann ist mit Internetempfang im Wohnmobil, also Mobilfunkempfang, aber auch WLAN, im Wohnmobil ziemlich essig. Also da muss man dann sicherlich auch über eine Außenantenne stärker nachdenken, als jetzt ich das tue. Genau. Und ich habe mich für so eine Budgetlösung ein bisschen entschieden. Ich habe ehrlich gesagt sehr lange darüber nachgedacht, es selber zu bauen, weil so schwer ist das auch irgendwie alles nicht. Aber dann habe ich mir gedacht, ach, was soll ich da jetzt so eine Bastellösung machen? Es gibt so mobile Router, die heißen dann oft MiFi, also MiFi-Router. Das sind so kleine LTE-Router, die haben einen Akku, die kann man mitnehmen, die haben meistens, ja, je nach Preislage, haben die ein Display und auf dem Display kann man dann eben sehen, wenn da eine SMS gekommen ist oder wie viel Datenvolumen man schon verbraucht hat und all solche Sachen. Und genau dafür habe ich mich entschieden, weil das für uns ein guter Anwendungsfall ist. Ich kann das dann nicht nur im Wohnmobil verwenden, sondern ich kann das auch in den Rucksack tun oder meinen Jungs mitgeben und dann können die Pokémon Go sonst wo spielen, ja. Irgendeine Arena suchen und so, aha. Das ist für mich ein guter Anwendungsfall und habe mich da jetzt für einen System entschieden, was vom Hersteller Netgear kommt, heißt AirCard 810. Ich kann noch nicht so ganz so viel dazu sagen, weil ich es noch nicht benutzt habe, jetzt also live benutzt habe jetzt irgendwie, relativ neu. Das hat mich jetzt so um die 150 Euro gekostet, dieser Router. Der hat Anschlüsse für eine externe Antenne, was wahrscheinlich der Router von Jan nicht hat. Vermute ich. Jan schüttelt den Kopf.
Guckt
mal nach. Moment. Er ist ja im Wohnmobil. aber die günstigen Router haben das üblicherweise nicht. Da kann man keine externe Antenne anschließen. Dafür kann man die natürlich in eine Tupperdose tun und irgendwie aufs Dach legen oder sonst wohin. Klar, das geht natürlich. Ist zum Notfall so. Ne? Aber Genau, und er kann eben all das, was ich so vorhin als Nachteil vom Handy aufgezählt habe, kann er im Prinzip. Also ich muss den nicht mit aufs Klo nehmen oder zum Duschen oder zum Laufen. Der kann da bleiben, wo es Wohnmobil ist. Den kann man ohne Jan schüttelt den Kopf, also sein Router kann nicht an eine Antenne angeschlossen werden. Der kann ohne Akku betrieben werden. Das heißt, ich kann den dauerhaft an Strom lassen, sodass er auch immer funktioniert. Ich kann da im Ausland mir dann so eine günstige Prepaid-Karte kaufen und die da reintun. Und er kann auch so ein kostenpflichtiges WLAN unterverteilen. Das sind so die Sachen, die er kann. Er kann nur LTE. Genau. Deshalb war ich eigentlich sehr zurückhaltend, weil ich irgendwie erwartet habe, dass dieses 5G-Thema irgendwie stärker kommt. Aber irgendwie ist mein Eindruck, also 5G-Router kosten ungefähr 800 Euro. Da das geht's los. Das. Ja. Das und das war es mir nicht wert.
Das lassen Sie sich noch fürstlich bezahlen. Ja.
Genau.
800
Euro, ja. Ah, 799, wenn du Glück hast.
Okay, das reißt raus. Jetzt kann ich ganz doch zuschlagen.
Das kann wiederum jedes Handy umsetzen, jedes moderne Handy. Ne?
Ja,
kann 5G empfangen und daraus einen WLAN-Hotspot erzeugen.
Genau.
Also lohnt sich doch ein neues Handy zu
holen. Also ich habe meiner Frau ja vor kurzem so ein neues Obstteil zugelegt und die hat prompt sofort, also auch, muss man auch mal die Netzbetreiber loben. Früher war es immer, ich kann mich noch erinnern, zur Zeit von LTE, da muss es ja dann bitten und betteln und muss es einfach am Vertrag umtricksen, dass du dann auch wirklich dieses tolle, schnelle Netz bekommst. Mhm. Meine Frau hat dieses neue Handy bekommen und hatte sofort 5G im Display. Also es hat sofort geklappt und ja. Das wäre eine Möglichkeit, um dieses 5G-Netz natürlich dann kostengünstiger sofort in WLAN umzumünzen.
Ja, das stimmt.
Okay, dann lass mich mal googeln, wo ich jetzt ein neues Handy herkriege.
Ich habe ja auch so ein Handy, was das könnte.
Ach so, Andrea, hör zu, ne? Das genau, ist blöd.
Ja. Ich habe auch so ein Handy, aber ich habe einen Vertrag von so einem Discounter, der seinen Sitz in Mülheim hat, wo der Jan gerade ist.
Ihr redet immer von dem großen A. Also und, nicht das A, aber ein anderes A.
Genau. Nord oder genau. Süd?
Und da ist es nicht so, da habe ich kein 5G, aber es könnte. Aber
wie dem was auch, es auch gibt, LTE was es auch ist ja gibt, auch für deinen genau, Aufwendungsfall erstmal in Ordnung.
Ist genau. Schnell genug. Ja. Was genau. Es auch gibt, und da möchte ich ein bisschen, weil du es so angefragt hast, Thomas, was denn ein vernünftiges Setup wäre, da wird man vielleicht denken, wer billig kauft, kauft zweimal. Und ich kaufe mir, also wenn schon, dann kaufe ich mir auch was Richtiges. So, ja, ich gehe mal in den Campingzubehörhandel und sag da, hier, bau mal da so einen vernünftigen Router rein. Mhm. Und da möchte ich ehrlich gesagt sagen, also was ich da gesehen habe, hat mich absolut gar nicht überzeugt, unabhängig vom Preis. Also da gibt es Lösungen von Cat3, die letztes Jahr rausgekommen ist, die tatsächlich noch diese Cat4-Technologie drin hat, die Jans 50-Euro-Router von vor 6 Jahren auch benutzt und auch beim WLAN nur eine Frequenz unterstützt, nämlich dieses 2,4 Gigahertz WLAN. Das ist die erste und schlechteste Frequenzbereich, den man unterstützen kann. Weil es da ganz viele Geräte dann im Campingplatzumfeld drumherum gibt, die das auch benutzen und da gibt es unendlich Störungen. Also die moderneren WLAN-Frequenzen liegen bei 5 Gigahertz, was dann oft auch mit 5G hat aber nicht mit Generation zu tun, sondern mit Gigahertz. Und es gibt ein ganz neues WLAN, das jetzt auch 6 Gigahertz unterstützt und da hat man eben deutlich mehr Platz und da können deutlich mehr Sender quasi Frequenzen nutzen, wo sie sich nicht gegenseitig mitstören. Und beides kann diese Cat3-Lösung nicht, kostet aber schlanke 600 Euro. Ja. Oder auch Oyster Connect habe ich nachgeguckt. Auch eine häufig bejubelte Lösung. Sie mag auch gut sein. Ja, das ist eine Lösung, da sitzt die Antenne inklusive SIM-Karte oben auf dem Wohnmobil. Insbesondere ein bekannter YouTuber mit Kastenwagen. Wo wir auch Fan von sind, der hat das auch als den Standard für sich dargestellt, ist auch okay, also er arbeitet da ja auch mit. die sagen selber nicht sehr, sehr viel technisch darüber aus, was das Ding so kann, aber es kostet auch mindestens 900 Euro plus Einbau, weil da muss man ja auch durch Dach bohren und so. Also ist ja jetzt halt auch nicht so, dass das jeder gerne machen möchte selber. Und an SIM-Karte draußen ist für mich ehrlich gesagt auch schon wieder so ein No-Go, weil dann kann ich ja die günstigen Prepaid-Karten im Ausland nicht so einfach benutzen. Da muss man dann schon wieder einen relativ dicken Vertrag haben, so wie Jan jetzt vielleicht und so. Also ist nicht mein Anwendungsfall. Insofern auch finanziell schreckt es mich ab. Genau.
Ja, ja, klar.
Ja.
Okay. Ja, interessant.
Und bin gespannt, wenn du deinen Router, also bin gespannt auf mal, wenn du draußen bist mit deinem neuen Router, was
genau
passiert.
Genau. Ja, bin ich auch gespannt, ob sich das so alles bestätigt, ja, wie ich mir das jetzt so zusammenreime. Ja, genau, Antenne hattest du, glaube ich, noch gefragt, Thomas, ne, oder?
Genau, bei Antenne fällt mir immer diese Anekdote ein, wo jetzt der Jan dran teilhaben kann, an den Erinnerungen, also dieses berühmt-berüchtigte Pfalz-Treffen, eigentlich der Axel ja auch. Aber der Jan dürfte sich noch gut dran erinnern, wie ich gebeten und gebettelt habe, ob ich mal irgendwie von seinem Handy mit dem magentafarbenen Mobilfunkbetreiber, ob ich da mal irgendwie nochmal, ich weiß gar nicht, ob du mir da auch einen Hotspot gemacht hast.
Aber dazu
fällt mir mal ein, hatte ich auch in meinem blauen Netz so mal empfangen, mal nicht oder so gerade eben und so. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil einer Außenantenne, ne? Dass ich dann vielleicht dann doch nochmal so das bisschen Netz, was ich in der Umgebung habe, dann ein bisschen besser einfange als mit so einem schnöden Handy, vor allen Dingen mit dem Handy im Kastenwagen. Dann geht's wahrscheinlich schon mal gar nicht mehr. Das wird auch schon mal noch ein bisschen was bringen. Genau, und dann gibt es doch, glaube ich, auch Antennen, oder ist es nicht so, die auch das WLAN des Campingplatzes einfangen?
Aber das macht es nicht schneller, ne? Also
das macht es nicht schneller, genau.
Aber dann hast du vielleicht besseren Empfang.
Genau, oftmals ist es ja auch ein Entfernungsproblem, also große Campingplätze. Und dann ist das WLAN vielleicht irgendwo an der Rezeption oder im Verwaltungsgebäude deponiert und du stehst irgendwie am Ende des Campingplatzes und hast überhaupt gar kein WLAN mehr. Ja,
also wie gesagt, ich habe mich vom Campingplatz WLAN relativ weit entfernt, weil das sowieso mir selten was bringt. Also ich war auf zwei Campingplätzen, wo es WLAN gut war. Einmal im Berchtesgadener Land, das war von einem großen Mobilfunkprovider betriebenes WLAN. Ja, gut, die wissen halt ungefähr, was sie tun müssen, ne? Diese selbstgefrickelten WLANs sind normalerweise nicht so gut. Und dann noch einmal im Norden von Bayern, Mohrenhof, da war auch das WLAN wirklich gut. Aber ansonsten, auch in der Hauptsaison, ja, aber ansonsten, also ich sag mal, die Leute, die sowieso nur WLAN um die Rezeption machen, das WLAN will man sowieso eigentlich nicht benutzen, sag ich mal. Weil die haben ja so eine 16 Megabit DSL-Leitung dahinter.
An der Rezeption alle auf der Bank sitzen.
Genau.
Und mit dem Handy da.
Den muss das dann allen teilen, genau, mit den 20 Leuten, die drumherum stehen.
Wo die Kiddies dann immer dann hinrennen und ich muss noch mal was loswerden oder ich muss noch was schreiben, ne?
Also insofern WLAN, ja, hast du recht, kann man mit Antennen auch noch mal verbessern. Das macht diese Oyster Connect auch. Die hat dann auch WLAN-Außenantenne und so. Aber ehrlich gesagt, also es sei denn, man will jetzt irgendwie WLAN von einem weit entfernten McDonald's irgendwie empfangen, habe ich auch schon mal irgendwie gelesen. Aber gut, mag sein, aber das ist, glaube ich, die Zeit ist einfach vorbei, weil es gibt heute Volumentarife, die so viel Volumen haben, dass es eigentlich kaum noch einen Anwendungsfall dafür gibt. Dass man jetzt unbedingt vom 1 Kilometer entfernten McDonald's versuchen muss, da irgendwie das
genau das Thema, wo ich
paar Kilobyte also, WLAN abzugreifen.
Da mache ich mir mein eigenes
außer
Netz,
du stehst genau, außer du stehst in der Pfalz und hast nicht mal Mobilfunk, weil wie sagte Tim das damals, in the middle of Funkloch.
Genau.
Ja, das war sein Spruch.
Ja. Da gab es weder WLAN noch Mobilfunk. Es war auch nicht schlimm.
Da ist natürlich dann keine Chance.
Auch nicht schlimm. Am Ende sind wir Camper auch da kommt man drüber hinweg, wenn es dann halt mal kein Internet gibt.
Ja, ja.
Dann ist es halt
man,
so.
Man will zu laut würfeln, das war ja noch ein Problem, aber
genau.
Eine
Würfel nur mit Unterlagen, erinnere dich.
Ja. Oh Mann. Aber diese LTE-Antennen, Thomas, ich habe da auch geguckt, ob ich mir so ein Ding bestellen soll. Mhm. Und die fangen so bei, ich glaube, 12 oder 15 Euro an. Da muss man ja für LTE 2 haben. Also mein Router hat auch 2 so kleine Buchsen. Da gibt es unterschiedliche Buchsen, aber das werdet ihr dann rausfinden, wenn ihr euch damit beschäftigt. Zwei so Dinger für 15 Euro sehen so ein bisschen aus wie diese alten Drahtantennen, die man auf dem Auto hatte. Und kann man mit so einem kleinen Magnetfuß irgendwo so auf den Kastenwagen, den ich nicht habe, aber draufsetzen.
Ich wollte gerade sagen, Magnetfuß auf dem GFK genau. Doch. Finde den Fehler.
Ja, ich sag mal, diese Antennen haben auf Amazon 3-Sterne-Bewertung. Alle, habe ich geguckt.
Okay.
Könntest du das als Mobilfunkexperte für uns mal einsortieren, warum so Antennen für 15 Euro nur 3-Sterne-Bewertung haben?
Da müsste man jetzt mal die Bewertung im Einzelnen lesen. Wahrscheinlich war es nicht so erfolgsversprechend oder beziehungsweise nicht so erfolgreich, wie es versprechend war. Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich weiß natürlich nicht, was dahinter steckt, was das für eine Technik ist.
Ja, ist eine Antenne normalerweise wirklich nur ein Stück Draht? Also ist das ausreichend? Kann ich mir da auch selber einen Draht löten oder?
Wird natürlich schwierig, aber ich glaube auch, dass du letztendlich dadurch jetzt nicht die wahnsinnigen, man sagt ja, ein Signal soll man eigentlich auf halber Strecke verstärken. Also es bringt nichts, wenn am Ende wenig ankommt, das jetzt noch mit einer möglichst großen Antenne versuchen einzufangen, bringt wahrscheinlich eher weniger. Der Jan, der nickt, der Jan möchte was sagen, sag was.
Ja, weil du das gerade gesagt hast. Ich erinnere mich, ich habe einen WLAN-Repeater tatsächlich bei mir auch zu Hause laufen. Allerdings, ja, der hat mehrere Funktionen. Der arbeitet als WLAN-Repeater, der arbeitet aber auch als Access Point, den ich quasi per Kabel an mein Hausnetz anschließe und der dann als WLAN, wie heißt das dann? Ja, als WLAN-Punkt, als Access Point, genau, arbeitet. Access Point, ich habe es gesagt. Und den hatte ich damals mit im Urlaub, im Skiurlaub, als wir noch nicht mit dem Wohnmobil unterwegs waren. Das ist auch schon ein bisschen älter. Und wir hatten relativ schlechtes WLAN in diesem Ferienhaus. Und die hatten aber eins angeboten. Und dann habe ich einfach in dem Treppenhaus, da war eine Steckdose, da habe ich den dann reingesteckt, so auf halber Strecke. Und habe den da verstärkt und habe dann quasi 10 Geräte anschließen können über meinen eigenen Access Point, der dann in das WLAN des anderen ging. Also so ähnlich wie dieses, ich catch mir einen WLAN und verteile das dann weiter. Das hat echt gut funktioniert und der läuft heute tatsächlich als reiner Access Point.
Das ist eigentlich auch das Grundprinzip, dieser Verstärker. Das gibt es übrigens auch.
Von daher, du hast mich
das gibt es übrigens auch in der Mobilfunktechnik. Also im Übrigen draußen, zum Beispiel in den Arenen dieser Welt, auch in der Veltins-Arena hier in Gelsenkirchen, ist es so, dass es ein Mobilfunksignal gibt und das wird über Repeater dann im ganzen Stadion verteilt. Also da wird diese Technologie im Grunde genommen für Mobilfunk sogar genutzt. Aber zurück nochmal zu den Antennen, die der Axel gerade angesprochen hat. Ich glaube, das bringt's halt einfach nicht. Das ist dann der Effekt, jeder kennt die Menschen, die verzweifelt nach einem Mobilfunksignal suchen, nehmen sie den Arm hochstrecken, das Handy irgendwie in die Luft strecken, so. Das ist dann eben dieser Effekt. Es wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Also, das ist so meine Meinung. Ich glaube, dass du da nur,
also, es sind
wahrscheinlich passive Antennen, ne? Also,
ja, genau.
Ja, das wird, es ist eine physische Verlängerung der Antenne, mehr ist es halt nicht, ne?
Genau. Was wahrscheinlich was bringt, das habe ich mal irgendwo gehört und das macht auch irgendwie Sinn. Wenn du jetzt ganz viele Fahrzeuge um dich rum hast, also wenn du auf dem Campingplatz stehst, du sitzt in deiner Dinette oder ihr in eurer Halbdinette dann sitzt du irgendwo ja zwischen lauter auch bei den Wohnwagen eben häufig ja noch mit Alu gemachten. Also du bist ja schon ziemlich abgeschirmt und von oben betrachtet. Also die Sendetürme sind ja immer über unseren Köpfen. Da ist es natürlich schon von Vorteil, wenn du etwas nach möglichst weit nach oben bringst.
Ja,
also bei mir Alkoven, ja, oben das Fenster, dann bist du natürlich schon über dieser Abschirmung. Ne? Das kann natürlich schon einen Effekt haben.
Genau.
Aber dafür brauche ich eben keine Antenne, dafür muss ich nur meinen kleinen Router nach oben legen. Ich habe mir ein Video angeguckt von den Kollegen von den Waldhelden und der hat so diesen 5G-Router gekauft und hat damit verschiedene Tests gemacht. Wir verlinken das mal in den Shownotes, die Waldhelden. Und hat so Datendurchsatztests gemacht, so wie der Jan das heute auch gemacht hat. Und hat sich dann noch eine Antenne gekauft für 250 Euro und ist ungefähr auf dieselben Werte gekommen. Was mir auch, sein Fazit war, man muss vielleicht nicht unbedingt mit einer Antenne anfangen. Also man kann es vielleicht auch erstmal ohne versuchen.
Genau.
Das ist auch jetzt erstmal mein Weg, glaube ich.
Mhm.
Ja. Ist nämlich auch so, Thomas, dass ja diese Kabel, also wenn man jetzt ein sehr langes Kabel da dran hat, dass das dann auch schon wieder extrem wieder
Dämpfung
bringt und von dem, was man mit der Antenne gewinnt, dann auch eigentlich wieder das auffrisst.
Ne? Das verliert man dann eventuell wieder, ja. Mhm. Sehe ich auch so. Es mag im Grenzbereich ein bisschen was bringen, auch so wie du es gerade beschrieben hast, um vielleicht ein bisschen an Höhe zu gewinnen, um jetzt nicht so, aber dieses Eingekesselte sind ja auch Extremsituationen, ne? So.
Naja, in der Hauptsaison, Thomas.
Okay, ich kenne das gar nicht.
Ja.
Also bei mir ist immer alles rundherum frei.
Wo fährst du hin?
Nein, aber
ja. Badersee bei der Thomas.
Also wir halten fest. Ich glaube, um das jetzt einfach auch nochmal so ein bisschen einzusortieren hier. Es gibt die Möglichkeit, sich ein eigenes WLAN mit dem Handy und einem Hotspot, also für diejenigen, ich gehe mal davon aus, dass jeder weiß, was es ist, aber vielleicht ganz kurz nochmal angedeutet, also jedes Mobiltelefon hat die Möglichkeit, ein WLAN zu erzeugen, indem es die Mobilfunksignale nimmt, was es ja sowieso tut, und dann in ein WLAN-Signal umzuwandeln, also ähnlich wie es ein Router zu Hause macht. Also fast jedes oder zumindest jedes aktuelle Mobiltelefon kann das tun. Man kann das Signal auch verschlüsseln. Also man kann sagen, das soll jetzt auch nicht bitte der Campingnachbar rechts und links davon auch noch profitieren, sondern ich kann da auch einen Schlüssel mit hinzufügen, dass das nur meine Familie nutzen kann. Das wäre so die einfachste Variante, um sich ein WLAN im Fahrzeug zu erzeugen, so wie ich es mache. Und dann darüber hinaus gibt es dann jetzt die Möglichkeiten, die der Axel hier angedeutet hat. Man kann sich Router anschaffen, die Möglichkeit haben, aus dem Mobilfunknetz auch ein WLAN zu erzeugen. Und man kann das Ganze dann noch pimpen jetzt. Das hat man jetzt gerade mit Antennen und weiterem Zubehör. Also ich glaube, man kann wirklich vom kleinsten Setup bis ins ganz große 5G-Router plus Antennen-Setup kann man da man muss seinen Anwendungsfall einfach finden. Man muss wissen, was brauche ich, was habe ich, ich für User, die in meiner Familie da mit dem Internet arbeiten wollen. Was habe ich für Anwendungsfälle? Will ich viel streamen? Habe ich viel Datendurchsatz? Oder das muss halt jeder für sich so ein bisschen entscheiden.
Ja. Und ich würde nochmal hinzufügen: Also überlegt euch bitte, ob ihr euch Speziallösungen fürs Camping kauft, insbesondere weil das alles LTE-Lösungen sind. Mhm. Also für mehrere, fast 1.000 Euro, sagen wir mal 1.000 Euro in der Richtung. Das würde ich mir ehrlich gesagt sehr gut überlegen, ob ich noch 1.000 Euro in LTE-Technik investieren würde, weil so lange wird es die dann auch nicht mehr geben. Ne? Mhm. Du hast schon gesagt, also die UMTS-Technik, die stammt ja so aus Anfang der 2000er, ne? Da ging es damit los, das war sehr langsam. Genau. LTE ist jetzt, weiß ich gar nicht, wie alt das ist, Thomas, 5 Jahre oder so?
Damals waren wir froh, dass es schnell war.
Aber UMTS hat sehr lange gedauert, weil das so teuer war. Aber LTE gibt es jetzt so 5 Jahre
das
lang.
Das kommt
so
hin, ungefähr.
Und ich denke mal, dass es vielleicht in 5 Jahren auch weg ist.
Es wird irgendwann abgelöst, weil 5G wird natürlich massiv aufgebaut und fast jeder Kunde, der sich, ich hatte es gerade schon erwähnt, der sich neues Endgerät zulegt, wird automatisch jetzt in den meisten Verträgen zumindest, es mag noch Verträge geben, wo es noch nicht funktioniert, aber die meisten Verträge werden dann irgendwann auf 5G laufen. Mhm. Somit sind wir in 3-4 Jahren sind wir wahrscheinlich wirklich fast nur noch auf 5G unterwegs. Und dann wird
dann kannst
wahrscheinlich
du dir nämlich dein Oyster Connect irgendwo hinschieben.
Genau, dann wird 4G irgendwann
abgelöst. Gar nicht mehr, ne?
Genau. Und nochmal einmal so, das ist ein bisschen Insiderwissen für Nerds. Also 2G, das älteste Mobilfunknetz, blieb bestehen und bleibt bestehen, weil das einfach noch gebraucht wird, auch für SMS-Service. Es gibt ganz, ganz viele Servicebereiche, wo die SMS tatsächlich noch gebraucht wird und gang und gäbe ist.
Authentifizierung jetzt bei Banken und Multifaktor und so weiter, ne? Also genau. PayPal und so weiter.
Ja, klar. Und es soll ja auch noch Sprache übertragen werden, wenn man so normal telefoniert. Ich habe gehört, das soll es noch geben.
Und deswegen wurde zum Beispiel also auch in dem blauen Netz jetzt diese 2G-Technologie, die ja schon sehr, sehr viele Jahre alt ist, aber die ist zum Beispiel auch in unserem blauen Netz auf höchst modernem Stand. Also es ist ganz neue Systemkomponenten, die aber 2G halt dann unter anderem machen, aufgebaut worden. Es ist nicht die Technik von vor 10 Jahren. Es ist neue Technik, die aber noch auf diesem alten Standard basiert, weil das einfach noch erforderlich ist und notwendig ist. Stichwort auch Notrufe. Es muss halt gesetzlich gewährleistet sein, dass ein Mobilfunknetz immer auch einen Notruf problemlos absetzbar macht. Und deswegen gibt es weiter 2G und 4G noch und jetzt eben 5G vermehrt.
Nur 2G nutzt uns nichts fürs Internet, weil da kann man...
Absolut nicht, nein. Nur Telefonie und SMS. Mit meinem Truma, ich kann mit meiner Heizung im Wohnmobil kommunizieren über 2G. Das funktioniert, weil ich ihr eine SMS sende, bitte schalt mal die Heizung ein. Aber anssonsten wird uns das beim Camping nicht viel weiterhelfen, das stimmt.
Genau. Wunderbar.
Ja, super. Ich glaube, wir haben viel gemacht. Wir sind auch schon wieder bei einer Stunde 20 plus. Von daher, wenn Fragen sind oder wenn wir das Sachen nicht berücksichtigt haben, meldet euch mal bei uns.
Habt ihr da draußen noch irgendwas, was interessant ist, was wir vielleicht vergessen, unterschlagen etc. haben? Schreibt es in die Kommentare unter die Episode oder schreibt uns.
Auf jeden Fall. Ja, habt ihr noch Fragen heute? Ihr zwei. Also mit euch kann ich jetzt gerade reden. Die Kommentare von den unseren Zuhörern kriegen wir ja hoffentlich dann im Nachgang. Aber habt ihr gerade noch offene Fragen?
Nee, eigentlich soweit nicht. Ich würde nur ganz gerne wissen, wie das wäre, wenn ich dich jetzt einfach anrufen würde, ob das Netz dann abbrechen würde oder nicht.
Schnell die Episode beenden.
Der Thomas schnell ruft mich an. Also. Moment, warte, wir machen das jetzt live. Ich nehme jetzt an.
Ja.
Hallo Thomas, der Jan hier.
Hallo Jan. Nein, aber wir haben gerade eine Mobilfunkverbindung.
Ja, es funktioniert und mein Internet scheint weiterzulaufen.
Jans Hotspot hat nicht aufgegeben. Das war doch jetzt nochmal ein Live-Experiment. Also offensichtlich kann man
Thomas, darauf war ich nicht vorbereitet.
Offensichtlich kann man einen Hotspot aufbauen und gleichzeitig angerufen werden, zumindest in dem Setup, was der Jan gerade fährt.
Ja, das funktioniert.
Sehr schön. Das war nur.
Also ich lege jetzt wieder auf, weil wir hören uns ja auf dem anderen Kanal.
Jan. Ja.
Okay.
Kleiner Spaß am Rande und kleiner Test.
Und ich denke, welcher Idiot ruft mich jetzt an?
Sehr gut. Hat das auch funktioniert.
Sehr cool.
Es also war sehr aufschlussreich, auch, auch für mich. Also wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema noch nicht so beschäftigt. Router, Antennen etc. Da hat der Axel ganz, ganz viel mitgebracht. Das hat mich auch weitergebracht. Und ob ich es dann in Zukunft mal, ob ich einen Anwendungsfall dafür finde, für meinen Teil lasse ich mal offen. Aber mir hat es Spaß gemacht, darüber mal zu sprechen.
Ja, danke für deine Insider-Informationen nochmal zum Mobilfunk. Das ist ja auch immer spannend, von Leuten, die da näher dran sind, mal wirklich auch Sachen zu hören. Danke.
Gerne.
Auf jeden Fall. Ja, ich danke euch auch. Hat Spaß gemacht. Ich habe wieder was gelernt. Und ich hoffe, dass wir da draußen ein bisschen Informationen verteilen konnten. Und wenn nicht, dann hoffentlich haben wir euch unterhalten. Genau. Weil das ist ja auch wichtig, weil so ein Podcast soll ja auch ein bisschen Spaß machen und unterhalten. Ja, und wenn es nur altes Zeug war, schreibt uns auch. Und wenn es neues Zeug war und ihr habt euch gefreut, teilt es uns mit. Wir freuen uns auf euer Feedback.
Und wie könnte man sagen, immer eine Handbreit Megabit unter
eine den Reifen. Eine Handbreit LTE-Empfang.
Ja, genau.
Eine Handbreit Megabit am Ende des Motors oder so.
So sieht es aus.
Eine Handbreit Volumen.
Oder eine Handbreit Datenvolumen am Ende des Monats wäre noch gut, sodass man dann durchkommt. Also wir haben noch einen Tag. Wir haben heute den 30. März. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Gut, ich wünsche euch was. Haltet die Ohren steif.
Macht's gut, ihr Lieben.
Bis dann.
Tschüss.
Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.